Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage, die heute vom Kino dominiert wird, denn in Berlin sind die 73. internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Wir schalten uns in Kürze in den Berlinale Palast zur Empfangsgala und wir hören auch, wie der US-amerikanische Eröffnungsfilm She Came to Me bei unserem Kritiker ankommt. Außerdem berichten wir vom Warnstreik der Kinobeschäftigten der York-Gruppe und von der alternativlosen Trennung in Hannover. Marco Göke, Sie haben es eben auch in den Nachrichten gehört, hatte letzten Samstag die Tanzkritikerin Wiebke Hüster mit Exkrementen beschmiert. Nun wurde sein Vertrag als Ballettchef der Staatsoper aufgelöst. Kräftig rot leuchtet der Teppich, der heute Abend in Berlin ausgerollt wurde für all die Gäste, die zur feierlichen Eröffnung der 73. Berlinale gekommen sind. Manche hatten einen weiten Weg, aber wer will schon den Auftakt verpassen mit Gala und einem außer Konkurrenz laufenden Eröffnungsfilm? Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz wird sicherlich viel Auftrieb herrschen. Meine Kollegin Susanne Burg aus der Filmredaktion ist mit dem Team aus dem Übertragungswagen am Potsdamer Platz. Schönen guten Abend, Susanne.
Ja, guten Abend.
Stehen Sie noch am roten Teppich oder hat der Empfang schon begonnen?
Der Empfang hat gerade begonnen. Also die Menschen kommen aus dem Kino gerade hier die Treppe herunter in den Empfangsbereich. Hier wird Wein gereicht, ein paar Häppchen. Man ist, glaube ich, wieder froh, dass es nach einigen Pandemieausgaben jetzt hier wieder mal ein bisschen gefeiert wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch, dass man unter Menschen ein bisschen diese Eröffnung begehen kann.
Zu den prominenten Gästen gehört der US-amerikanische Regisseur Sean Penn. Er wird bei der Berlinale seinen Ukraine-Film Superpower vorstellen. Und per Video zugeschaltet war ja auch der ukrainische Präsident Zelensky. Stand seine Botschaft für sich oder wurde sie eingebettet?
Sie wurde tatsächlich eingebettet von Sean Penn. Es war überhaupt eine sehr emotionale Situation im Saal, denn die politische Situation in der Ukraine rückte hinein, eben durch zum Beispiel Sean Penn, der ja, wie Sie schon sagten, seinen Dokumentarfilm über die Ukraine hier präsentieren wird. Er ist gerade aus der Ukraine auch zurückgekehrt und sprach in seiner Einführung von einem unglaublichen Gefühl von Einigkeit und Solidarität in der Ukraine, das sie sehr inspiriert habe.
And the feeling there is just an extraordinary solidarity, a unity that has inspired all of us.
Als Volodymyr Zelensky dann zugeschaltet wurde, da wurde er im Saal mit Standing Ovations begrüßt. 5 Minuten hat er geredet. Er begann mit Wim Wenders Film Himmel über Berlin, sprach davon, wie dieser Film Grenzen überwunden habe, 2 Jahre bevor die Stadt vereinigt war. Und dieses Mauerbild hat er beibehalten und gefragt, auf welcher Seite Kunst und Kultur denn sein solle, ob sie sich aus der Politik raushalten solle. Und seine Antwort war:
Culture and cinema can be outside of politics, but not when it is a policy of aggression. Not when it is
Kino können sich raushalten, aber nicht, wenn es um eine Politik der Aggression geht, sagt er. Nicht, wenn es um Massenverbrechen sich handelt. In solchen Zeiten muss sich die Kultur entscheiden. Kino kann nicht die Welt ändern, aber es kann Leute beeinflussen, die Welt verändern können. Die Berlinale zeigt dadurch, dass sie auf Offenheit, Gleichheit und grenzenlosen Dialog setzt und Filme aus der ganzen Welt zeigt, dass sie ihre Wahl getroffen hat. Also, soweit Zelensky. Man hört, die Weltpolitik ist sehr präsent in diesem Jahr.
Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist sicher sehr präsent auf der Berlinale. Schließlich ist das Festival für sie eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen des Landes. Heute Vormittag hat sie außerdem die Eckpunkte für die Reform der Filmförderung vorgestellt. Wie stark macht sie sich für den Film?
Ja, sie macht sich wirklich sehr stark. Sie hat gesagt, man könne es sich nicht leisten, die Berlinale nicht glänzen zu lassen, eben weil es eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen des Landes ist. Sie hofft ja auch, dass die Berlinale das Publikum in die Kinos zurückbringt, denn das Kino ist in der Krise, auch der deutsche Film. Die neue weitreichende Filmförderung, die sie eben vorgestellt hat bei der Berlinale, soll das ändern. Davon hat sie heute Abend dann bei der Veranstaltung nicht gesprochen, sondern ebenfalls eher von der politischen Kraft des Kinos und von der politischen Tradition, die die Berlinale hat.
Sie sorgt dafür, dass Kunst und Politik einander nicht im Weg stehen, sich aber auch nicht aus den Augen verlieren.
Ja, soweit also die Kulturstaatsministerin hier bei der Eröffnung.
Nun gibt es ja auch die internationale Jury, die 19 Wettbewerbsfilme in den kommenden Tagen sehen wird. Den Vorsitz hat die US-amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart. Sie ist 32 Jahre alt und damit die jüngste Jurypräsidentin, die die Berlinale, glaube ich, je hatte. Hat auch erzählt, sie sei geschockt gewesen, als der Anruf kam. Was, Susanne Burg, meinen Sie, ist von dieser Jury zu erwarten und auch von der Leitung, die Kristen Stewart übernimmt?
Ja, es ist eine Jury, die wirklich für den, würde ich sagen, künstlerischen Arthouse-Film steht. Mit dabei zum Beispiel ja auch zwei Goldene Bären-Gewinner, der rumänische Regisseur Radu Jude, die spanische Gewinnerin aus dem letzten Jahr Carla Simon, sowie die deutsche Regisseurin Valeska Griesebach. Die Jury hat sich heute Vormittag schon der Presse präsentiert und es war ein nachdenklicher und gleichzeitig auch kämpferischer Ton, der vorgeherrscht hat. Die Frage, welche Rolle das Kino und ein solches Festival denn in Zeiten des Krieges haben kann, war auch hier präsent. Und Kristen Stewart, die ja als sehr eigensinnige Schauspielerin gilt und in letzter Zeit immer komplexere Rollen gewählt hat, darunter als Prinzessin Diana in Spencer. Kristen Stewart sagte dazu, wie sie die Rolle der Jury sieht.
I think to sort of like mitigate some bias and try and open yourself up to something new.
Ich denke, es gibt Festivals, damit man Vorurteile abbaut und versucht, sich für etwas Neues zu öffnen, sagt Kristen Stewart. Es geht nicht darum, sich gegenseitig zu feiern, sondern darum zu fragen, gibt es etwas Überraschendes? Gerade dieses Festival ist historisch gesehen auf positive Weise konfrontativ und politisch. Es wird eine große Vielfalt und verschiedene Perspektiven geben bei den Filmen, aber wir sollten das auswählen, das herausragt. Soweit also die Jurypräsidentin Kristen Stewart. 7 Jurymitglieder sind also bereit, sich ab morgen den 19 Filmen des Wettbewerbes zu stellen.
Danke erst einmal an Susanne Burg im Berlinale-Palast. Und sie gibt jetzt das Mikrofon ab an den Filmkritiker Patrick Wilinski. Hallo Patrick.
Schönen guten Abend, hallo.
Den feierlichen Auftakt hat heute der amerikanische Film She Came to Me gemacht. Die Regisseurin ist Rebecca Miller. Die Hauptrollen spielen Anne Hathaway und Marissa Tomei. Diese Produktion läuft nicht im Wettbewerb, sondern in der Reihe Berlinale Special. Angepriesen wurde der Film ja als moderne Romeo und Julia-Variante. Wie zeigt sich das in der Geschichte?
Ja, der Film basiert sogar auf einer Kurzgeschichte von Rebecca Miller, die ja, wie der Name schon erahnen lässt, die Tochter des Pulitzer-Preisträgers Arthur Miller ist. Und sie erzählt in der Geschichte ja zunächst die Liebesgeschichte einer weißen Teenagerin, Theresa, aus einer proletarischen Familie. Die Mutter ist polnische Hausfrau, der Stiefvater ein fanatischer Gerichtsstenograf. Und sie erzählt auch von der Liebe zu ihrem Freund, dem schwarzen Julian, der bei seiner weißen Mutter lebt, einer Therapeutin, die gerade einen neuen Mann hat, einen Opernkomponisten, der eine Schreibblockade erleidet. Und diese Kinder sind unglaublich ineinander verliebt, diese Teenager. Aber Theresas Vater will Julian wegen Verführung Minderjähriger verhaften lassen. Und so nimmt dieses Drama seinen Lauf, das ja eigentlich hier ganz anders als bei Shakespeare viel versöhnlicher verhandelt wird, viel wärmer. Diese jungen Leute werden auch gerettet, wobei wir hier nur Figuren kennenlernen, die ja ihre eigenen Depressionen pflegen und viele verpasste Chancen ihres Lebens nachtrauern. Es ist eine Art romantischer Ballade, auch wenn der Film vielleicht nicht immer weiß, welchen Ton er gerade treffen mag.
Funktionierte denn als Abbild eines gespaltenen Amerika?
Ja, Kritik ist vielleicht schwer zu sagen. Da hätte man vielleicht ein Figurenensemble gebraucht, das nicht zu überdreht neurotisch gezeichnet ist. Aber man kann definitiv erkennen, dass Rebecca Miller hier unterschiedliche amerikanische Gesellschaftssysteme hinterfragt. Also die Liebe einer Weißen zu einem Schwarzen, das ist immer noch politisch, auch wenn das hier so märchenhaft in ein Abenteuer gerettet wird. der Rassismus des Stiefvaters, der ist meiner Meinung nach etwas überzeichnet. Der wirkt nicht immer so bedrohlich. Viel interessanter fand ich, dass der Film das Konstrukt der Patchwork-Familie hinterfragt. Das war ja in den 1990er Jahren im amerikanischen Kino so eine Art Alternativmodell zum konservativen Vater-Mutter-Kind-Modell. Hier ist dieser Traum auch schon ausgeträumt. Man sucht nach einer neuen Gruppenkonstellation mit einer nymphomanischen Schleppkahnführerin. Vielleicht ist das ja die Zukunft der amerikanischen Familie. Hier traut sich dieser Film einen so balladenhaften, folkloristischen Moment. In diesen Momenten ist der Film viel stärker als vielleicht als gesellschaftliches Statement.
Rebecca Miller ist auf der Berlinale keine Unbekannte. Sie war schon zweimal mit Produktionen eingeladen. Findet sie denn eine besondere Form für die Liebesgeschichte, die sie erzählen möchte?
Ja, da habe ich vielleicht die größte Kritik an dem Film, denn Rebecca Miller fehlen so ein bisschen die filmischen Mittel, um ihre Themen wirklich überzeugend ins Bild zu setzen. Nur ein Beispiel. Immer wenn die Figuren so lebensverändernde Erfahrungen machen, innerlich oder äußerlich, das ist egal, da zieht sie das Leinwandformat zusammen. Da springt sie von Breitband zu 4:3. Das ist schon sehr gewollt, vor allem, weil sie es recht inkonsequent durchspielt. Außerdem hüllt sie die Figuren immer in so ein unendlich gütiges, warmes Licht, was der Dramaturgie der Konflikte so ein bisschen die Kraft nimmt. Da wäre sicherlich weniger gewesen, gerade bei einem Ensemble, das ich ja wirklich sehen lassen kann.
Ja, zum Ensemble gehören Anne Hathaway und Melissa Leo, zwei Oscar-Gewinnerinnen. Gibt die Regisseurin ihnen genug Platz, um zu glänzen?
Ja, sie reihen sich schon ins Glied ein. Es ist ja auch ein Ensemble, wo noch die polnische Oscar-nominierte Schauspielerin Joanna Kulik mitgespielt hat. Also es ist natürlich so, dass die Figuren häufig auch so sehr seltsame Wendungen nehmen müssen. Also Anne Hathaway, nur als Beispiel, spielt eine Therapeutin mit Putzfimmel, die so obsessiv putzt, dass sie alle Unreinheiten ihres Lebens beseitigt und am Ende nur noch den Weg ins Kloster kennt, also zu einer Nonne werden möchte. Das ist so eine extrem Figurenhandlung, die ein bisschen peinlich ist manchmal. Das soll es aber vielleicht auch sein, um diesen märchenhaften Charakter des Films zu unterstreichen. Aber es ist halt immer etwas undankbar für Schauspieler, Figuren so stark überzogen, quasi als Abziehbilder zu porträtieren und sie weniger zu verkörpern. Das war dann für mich, ehrlich gesagt, etwas zu viel Karneval und etwas zu wenig Kino.
Patrick, zum Abschluss dann doch noch gefragt, Sie hätten sich vermutlich einen anderen Eröffnungsfilm gewünscht, oder?
Ja, allerdings. Ich glaube, die Erwartungshaltung für den Eröffnungsfilm ist zu groß. Das kann dieser kleine, ja auch manchmal fein gearbeitete Film nicht ganz leisten. Und wenn ich mir hier jetzt die Eröffnungsfeier ansehe und wie alle wohlig zu den Weingläsern greifen, das ist für mich der eigentliche, wahre Eröffnungsfilm gerade.
Die 73. Berlinale ist in Berlin eröffnet worden mit Rebecca Millers Film She Came to Me. Patrick Wilinski werden wir in den kommenden Tagen häufiger hören als Filmkritiker in unserem Programm und natürlich auch Susanne Burg. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend noch und genug Trubel gibt es ja.
Ja. Tschüss, vielen Dank.
Tschüss. In den kommenden 9 Tagen werden wir viel über neue Filmproduktionen berichten, Regisseure, Schauspieler und Kritiker hören. Seltener schauen wir auf die Arbeitssituation derer, die in den Kinos arbeiten. 160 Leute werden in Berlin von der York-Gruppe beschäftigt. Sie alle waren heute von der Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Um 18 Uhr begann die Kundgebung in der alten Potsdamer Straße, also dort, wo die Streikenden am Tag der Berlinale Eröffnung mit maximaler Aufmerksamkeit rechnen konnten. Noch während der laufenden Versammlung habe ich Jörg Reichel von der Gewerkschaft Verdi genau dort erreicht. Herr Reichel, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, grüße Sie. Man hört die Trillerpfeifen im Hintergrund.
Ja, richtig, genau.
Wie viele Streikende sind denn zur Kundgebung gekommen?
Also wir schätzen ungefähr 45, es sind aber auch noch Kolleginnen da aus anderen Kinos.
Und warum genau haben Sie zum Warnstreik aufgerufen?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Berlinale und insbesondere Arthouse die Kinos braucht. Kinos und Berlinale gehört zusammen. Wir als Verdi, wir schließen Tarifverträge ab für die Kinobeschäftigten. Und aktuell sind wir in Verhandlungen bei der York Kino GmbH, die im Grunde genommen ein großer Player ist in Berlin. Und wir fordern dort mehr als die bisher gezahlten 12,50 Euro. Und wir kritisieren den Arbeitgeber dafür, dass er sich an den Tarifvertrag nicht hält. und die Kollegin massenbefristet.
Also die Gewerkschaft hält in einem Schreiben fest, wir raten im Moment davon ab, sich bei den York-Kinos als Beschäftigter zu bewerben. Und da fragt man sich schon, sind die Arbeitsbedingungen wirklich so miserabel?
Ja, also wir haben Kinos, in denen 3/4 der Beschäftigten befristet beschäftigt werden. Und der Arbeitgeber zahlt in der Einstiegsstufe nur 12,50 Euro. Und es gibt andere Kinoarbeitgeber, die in Berlin, die nicht befristen und die eben halt deutlich mehr zahlen. Und deshalb können wir das nicht ruhigen Gewissens im Grunde genommen empfehlen. Wir sagen auch, dass diejenigen, die erstmal hier im Kino arbeiten, befristet beschäftigt sind, dass die auch erstmal entfristet werden müssen und im Grunde genommen der Arbeitgeber erstmal seine Hausaufgaben mit den jetzt aktuell Beschäftigten eben halt lösen muss.
Seit wann erfüllt denn die York-Gruppe diese Standards nicht, dass üblicherweise es befristete Arbeitsverträge für höchstens 10% der Belegschaft geben soll?
Das geht im Grunde genommen seit Herbst letzten Jahres so. Also seit im Grunde genommen die Corona-Phase aktiven Beschränkungen in den Kinos zurückgefahren worden sind und die Kinos wieder deutlich angelaufen sind mit besucherfreundlichen Regelungen, so will ich es jetzt mal beschreiben. Und der Arbeitgeber hat einfach über seinen Bedarf die Leute befristet eingestellt. Und wir bewerten das als unfair, zumal er auch einen Vertrag mit uns abgeschlossen hat, an den er sich nicht hält.
Am Eröffnungstag des Filmfestivals 11 Kinos zu bestreiken, das ist ein klares Zeichen, denn einige Kinos sind ja auch Festivalspielstätten. Ging es für Sie nicht anders?
Nein, wir haben von Anfang an im August gesagt, als wir auf den Arbeitgeber zugegangen sind und mit den Verhandlungen gestartet sind, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir nicht zu Potte kommen, wie man so schön sagt, wenn wir uns nicht einigen, dann werden wir auf der Berlinale dagegen protestieren. Und ich habe dann irgendwann im November, Dezember die Veranstaltung hier auf der Berlinale angekündigt. Er hat genug Zeit gehabt, einen ordentlichen Tarifvertrag mit uns abzuschließen. Ihm ist das anscheinend egal. Und jetzt sind wir hier.
Was genau fordern Sie?
Wir fordern, dass in der Einzugsstufe mindestens 13 Euro gezahlt werden. Und wir fordern, dass die Kolleginnen entfristet werden und dass der Arbeitgeber mit diesen Massenbefristungen aufhört.
Ist es möglich, dass der Warnstreik im Lauf der Berlinale wiederholt wird?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben Planungen, die wir auch zum Teil veröffentlicht haben. Und es wird zu weiteren Warnstreiks kommen.
Das heißt, es wird auch weiter in Festivalspielstätten gestreikt.
Genau, richtig, genau. Ja, ja.
Die Gewerkschaft Verdi hat die 160 Beschäftigten der York-Kinogruppe heute zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Über die Gründe dafür und die Position der Gewerkschaft habe ich mit Jörg Reichel gesprochen. Besten Dank, Herr Reichel.
Gerne, wiederhören. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kunstausstellung Documenta soll nach den Auseinandersetzungen über antisemitische Exponate im vergangenen Jahr in ihren Organisationsstrukturen auf neue Füße gestellt werden. Darüber waren sich die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen und die Parteien im Hessischen Landtag bei einer Aktuellen Stunde des Parlaments in Wiesbaden weitgehend einig. Umstritten blieb dagegen, ob die politisch Verantwortlichen, einschließlich der Kunstministerin Dorn von den Grünen, im vergangenen Sommer angemessen auf die Entwicklung während der 100 Tage dauernden Ausstellung in Kassel reagiert haben. Dorn sagte, das Ausstellen von mindestens 4 Werken mit eindeutig antisemitischer Bildsprache auf der Documenta sei eine nicht entschuldbare Grenzüberschreitung gewesen. Für die FDP sagte der Abgeordnete Naas, der erste Fehler sei schon die Beauftragung des indonesischen Künstlerkollektivs Ruan Grupa gewesen. Dorn habe weggesehen und die Probleme kleingeredet. Das Ausmaß des mutmaßlichen Machtmissbrauchs bei der Bild-Zeitung durch den ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt war offenbar deutlich größer als bislang bekannt. Das berichtet der NDR in seiner Sendung Reschke Fernsehen, die mehrere Frauen zu den Vorwürfen gegen Reichelt interviewte. Die Recherchen zeigen außerdem, dass der Springer-Vorstand schon im Herbst 2019 davon wusste. Stefanie Doth.
NDR-Reporterinnen hatten Kontakt zu 13 Frauen, die von Anmachen, Affären und den beruflichen Auswirkungen berichtet haben. Viele von ihnen kommen jetzt erstmals in der Sendung Reschke Fernsehen zu Wort. Vorstandschef Matthias Döpfner hatte bislang von nur einer belegten einvernehmlichen Beziehung zwischen Reichelt und einer Mitarbeiterin gesprochen. Julian Reichelt bezeichnet die Vorwürfe als unwahr und spricht von einer Verleumdungskampagne. Die Betroffenen fordern jetzt vom Verlag eine Entschuldigung und eine Richtigstellung.
Die Dauerausstellungen der städtischen Museen in Leipzig sollen ab 2024 kostenlos besucht werden können. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die neue Regelung für das Stadtgeschichtliche Museum, das Naturkundemuseum, das Museum der bildenden Künste und das Grassi-Museum für angewandte Kunst gelten. Über den Vorschlag der Stadtverwaltung müsse der Stadtrat noch entscheiden, hieß es weiter. Die Kosten für die Stadt Leipzig durch entgangene Eintrittsgelder und Bewirtschaftung lägen bei rund 500.000 Euro pro Jahr. Sonderausstellungen und Veranstaltungen sollen weiterhin Eintritt kosten. Kulturbürgermeisterin Jennecke erklärte, die geplante Entgeltfreiheit für Dauerausstellungen sei eine Einladung an die Bürgerinnen und Bürger, diese Kulturräume stärker zu nutzen. Sie hoffe damit besonders Familien und junge Menschen in die Museen zu locken. Die mutmaßlich älteste und fast vollständig erhaltene hebräische Bibelhandschrift soll in New York versteigert werden. Der um das Jahr 900 entstandene Codex Sassoon sei gut erhalten und werde auf bis zu 50 Millionen US-Dollar geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Versteigerung sei für den 16. Mai geplant. Damit könnte der Codex eines der teuersten jemals verkauften Manuskripte werden. Benannt wurde die Schrift nach einem früheren Besitzer, David Solomon Sassoon, der die größte private Sammlung hebräischer Schriften und Bibeln hatte.
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jädicke. Das Foyer des Opernhauses Hannover wurde letzten Samstag zum Schauplatz für eine widerwärtige Beschmutzung und Beleidigung der Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Über die Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Goecke hat inzwischen auch die New York Times und die BBC berichtet. 3 Tage hat der unmittelbar mit Hausverbot belegte Ballettchef Goecke gebraucht, um wenig überzeugend klingende Sätze an die Tanzkritikerin zu richten. Wortreicher breitete er seine eigenen Befindlichkeiten als missverstandener Künstler aus. Dabei laufen die Geschäfte für den 49 Jahre alten Choreografen auch weiterhin gut. Nur die Auflösung des Vertrages mit der Staatsoper Hannover war nicht zu umgehen. Agnes Bührig berichtet von der öffentlichen Erklärung der Intendantin Laura Berman.
Zunächst einmal möchte ich mich an dieser Stelle nochmals in aller Form bei Wiebke Hüster entschuldigen.
Laura Berman begann die Pressekonferenz mit einer Entschuldigung, gerichtet an Wiebke Hüster. Die Stimmung war ernst, in ihren Worten schwang Trauer über das Geschehene mit, aber auch Wärme und Verantwortungsbewusstsein für ihr Ensemble. Der Intendantin der Staatsoper Hannover war offensichtlich daran gelegen, zu retten, was zu retten ist. Marco Goecke sei sowohl Künstler und Choreograf, leitender Angestellter und Ballettchef, aber er sei auch ein Mensch,
den wir alle aus mitfühlenden, rücksichtsvollen, humorvollen, gelegentlich sehr verletzlichen Menschen kennen und schätzen gelernt haben. Ein Mensch, mit dem wir bisher kollegial, konstruktiv und ohne irgendeine Form von Aggression von seiner Seite zusammengearbeitet haben. Deswegen hat uns sein Verhalten umso mehr verstört.
Marco Goecke gilt als einer der wichtigsten Choreografen der Gegenwart. Dass er geht, ist für Hannover ein herber Verlust. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet. Dass die Intendantin ihm die Tür noch einen Spalt breit offen lassen will, wiederzukommen, verwundert da nicht.
Wir glauben nicht, dass das Werk eines Künstlers aufgrund einer einzelnen, unüberlegten Tat, so widerlich sie auch sein mag, komplett verdammt werden sollte. Die Choreografien sind nicht das Werk, nur eine einzelne Person. Sie werden in jeder Vorstellung von einem Ensemble und vielen Menschen hinter der Bühne zum Leben erweckt.
Die Verträge der Tänzerinnen und Tänzer laufen weiter, mindestens bis zum Sommer des kommenden Jahres. Eine neue Ballettleitung wird gesucht. Dann nimmt Laura Berman das Thema Kritik in den Blick. Es gäbe immer weniger ernsthaftes Interesse an professioneller, differenzierter Reflexion über Kunst. Die gute, verantwortungsvolle Kritik sei gefährdet. Dieses Problem zu lösen, sind wir alle aufgefordert, sagt sie. Sodann geht es der Opernintendantin um ihre Künstlerinnen und Künstler, die sie schützen will, in Zeiten von Social Media.
Die Kritik, der an einen Künstler, eine Künstlerin in der heutigen Zeit ausgesetzt ist, ist nicht allein die professionelle Kritik in den etablierten Medien. In einer Zeit, in der jeder und jeder auf unterschiedlichen Kanälen seine Meinung und zum Teil anonym und oft ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein äußern kann und darf. Es wird ein Druck aufgebaut, der für ein Individuum kaum ertragbar ist.
Wobei sie hier jedoch zwei Ebenen vermischt: professionelle Tanzkritik und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien. Es ist der Versuch Laura Bermans, den unvorstellbaren Vorfall einzuordnen, nicht zuletzt, um wieder Ruhe in ihr Haus zu bringen. Wie es jetzt weitergehen wird mit dem Ballett?
Wir hatten tatsächlich eine Opernproduktion geplant gehabt für nächste Spielzeiten, kein neues Ballett, deswegen kein neues Werk von Marco Gücke vorgesehen. Ich möchte nicht im Moment ausschließen, dass wir mit ihm in Zukunft arbeiten, aber ich kann zum Moment auch nicht sagen, wir würden das tun. Ich finde es nicht der richtige Zeitpunkt.
Laura Berman, Intendantin der Staatsoper Hannover. Im Münchner Gärtnerplatztheater wird in der kommenden Woche Gückes Ballett La Strada aufgeführt. Im April ist der Choreograf bei der Ballettfestwoche mit seiner Arbeit Sweet Bones Melody vertreten und im Juni kuratiert er in München zeitgenössisches Tanztheater. Auch das Theater aus Stuttgart will die Kooperation fortsetzen. Kritik kommt von der CDU, die Marco Gückes Arbeit nicht länger mit öffentlichen Geldern unterstützen will und von der Kunstministerin in Baden-Württemberg fordert, ein Hausverbot im Theaterhaus auszusprechen. Der Hundekotskandal, der ja auch Fragen nach dem aufwirft, was eine professionelle Kritik leisten soll und was Kunstschaffende ertragen müssen, wenn sie sich mit ihren Werken exponieren, ist Gegenstand der neuesten Podcast-Folge von Lakonisch Elegant. Zum Gespräch eingeladen waren die Medienjournalistin Samira El-Guasil und der Journalist Tobi Müller. Man hört aber noch mehr Stimmen im Podcast, auch die der angegriffenen Tanzkritikerin. Hier eine Collage, die verschiedene Haltungen und Fragen zum Skandal skizziert.
Ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super war.
Das ist Beleidigung und Körperverletzung.
Natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift.
Was für eine Art von Entschuldigung soll denn das bitte sein?
Am Ende des Ballettabends, als wenn nichts gewesen wäre, auf die Bühne kam.
Er sich so außer Kontrolle benimmt, kann in dieser Funktion eigentlich nicht verbleiben.
Geklatscht hat das Publikum, hat ihn gefeiert.
Also dann würde ich nicht den Fehler bei der Kritik suchen, sondern eher bei dem Künstler, der irgendwie nicht mit Kritik umgehen kann.
Er hat geklatscht, seine Tänzer gefeiert, Kusshände ins Publikum geworfen.
Hier ist ein Kollege über seine eigene Wichtigkeit gestolpert.
Es war schon ein bemerkenswert merkwürdiger Abend. Und dann noch unter dem Titel Glaube, Liebe, Hoffnung.
Stimmen aus dem Deutschlandfunk Kultur Podcast Lakonisch Elegant. Die neueste Folge ist heute erschienen. Die erste Aktion der feministischen Künstlerinnengruppe Guerilla Girls ist Legende. 1989 versahen sie einen Rückenakt des Malers Ingres mit einem Gorillakopf, der ist das Kennzeichen der Guerilla Girls, und der Frage, ob eine Frau nackt sein müsse, um ins Metropolitan Museum zu kommen. Schlagartig wurde klar, dass Künstlerinnen in Museen kaum vorkommen. Dass sich daran bis heute nicht allzu viel geändert hat, zeigt sich aktuell im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Das Museum kaufte letztes Jahr das Gesamtwerk der Guerilla Girls an. Und nun dient es als Ausgangspunkt für das Projekt The F-Word, Guerilla Girls und feministisches Grafikdesign. Näheres dazu von Annette Schneider.
Auf etwa 5 Meter vergrößert füllt das legendäre Plakat der Guerilla Girls fast eine ganze Wand. Drumherum Plakate, Kataloge und Dokumente, in denen die Aktivistinnen mithilfe nackter Zahlen und Fakten die Folgen vorherrschender männlicher Machtstrukturen vorführen. Sexismus, Machtmissbrauch und Diskriminierung in Museen, im Filmgeschäft, in der Politik. Julia Mehr, die neue Leiterin der Sammlung für Plakate und Grafik, kaufte die Arbeiten im letzten Jahr.
Wir haben sie einfach angefragt und gesagt, wir haben Interesse, die Arbeiten in die Sammlung aufzunehmen. Habt ihr Interesse daran? Ist ja auch nicht gegeben, dass die sich musealisieren lassen möchten. Und sie haben aber gesagt, ja, gerne, wir können das Portfolio zusammenstellen und erweitern das für euch auch bis in die Jetztzeit, sodass ihr dann alles habt.
Jetzt nutzt die promovierte Grafikdesignerin das im zentralen Raum versammelte Werk der Guerilla Girls als das, was es ist, als feministisches Arbeits- und Aufklärungsmaterial. Und?
Wir haben die Guerilla Girls gebeten, sich kritisch mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen, was für uns natürlich auch ein wunderbarer Auftakt war, uns selber mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen.
Die wurde vor 150 Jahren gegründet, durchgängig von Männern geleitet und ihr Schwerpunkt liegt auf dem 20. und 21. Jahrhundert.
Die Sammlung Grafik und Plakat hier im Museum für Kunst und Gewerbe umfasst ungefähr 400.000 Blatt, was sehr, sehr viel ist. Wir haben eine Auszählung gemacht und kamen zu dem Ergebnis, dass nur 1,5% der Arbeiten von Gestalterinnen stammen. Wie wenig das sind, das war dann doch schockierend. Also ich musste mehrmals überprüfen, ob diese 1,5%, ob das stimmt. Es schmerzt wirklich, diese Zahl vor Augen zu haben.
Statt resigniert einzupacken, verwandelt die Kuratorin die Zahlen in ein fulminantes, kämpferisches Riesenprojekt. Weil 1,5% von 400.000 Blättern immerhin 6.000 Arbeiten von Frauen sind, präsentiert sie in einem großen Saal eine Auswahl früher Film-, Theater- und Tanzplakate, politische Aufrufe, Werbegrafik und Zeitschriftencover. Dicht an dicht gehängt wird plötzlich klar, Grafikerinnen waren keine Ausnahmeerscheinung, es gab sie immer.
Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie GestalterInnen zu jeder Zeit es geschafft haben, sehr avantgardistische, progressive, beeindruckende Arbeiten zu schaffen. Also egal wie widrig die Umstände waren, sie haben immer Wege gefunden, trotzdem in Ausbildungsinstitutionen hineinzukommen oder eben sich selbst zu organisieren und Druckwerkstätten gemeinsam zu gründen.
Wie sie systematisch vergessen gemacht wurden, dafür braucht es nur einige wenige Zahlen in der Ausstellung. Zum Beispiel, 133 Jahre lang wurde das Museum von Männern geleitet. In den ersten 100 Jahren sammelten sie 134 Arbeiten von Frauen. Julia Mehr besorgte allein im letzten Jahr 830 Arbeiten von Frauen. Ein weiteres Ergebnis ist,
dass die meisten Gestalterinnen hier mit nur einer Arbeit vertreten sind. Und das sagt natürlich was über die Sammel- und Zeigeabsicht aus. Also mit einer Arbeit kann man eben nicht das Schaffen von einer Person greifbar machen. Und von männlichen Gestaltern haben wir oftmals mindestens 20 Arbeiten, oftmals bis 400, 800, 1000.
Dass all dies endlich erforscht werden kann, hat einen einzigen Grund. Das Museum für Kunst und Gewerbe wird seit 2008 von Frauen geleitet, die die alten Hierarchien aufbrechen. Die, wie aktuell die Direktorin Tulga Bayerle, einen durch Verrentung frei gewordenen Abteilungsposten selbstverständlich mit einer Frau besetzen. Und für diese Frau steht natürlich fest, dass angesichts der 1,5% ab jetzt anders gesammelt wird.
Das hätten wir auch ohne diese Erkenntnis gemacht, aber die bestärkt es natürlich und gibt uns auch nochmal ein anderes Argument nach außen an die Hand, dass sich wirklich einfach sehr radikal was ändern muss.
Einen Vorgeschmack liefert der letzte Ausstellungsteil. Drei Säle, angefüllt mit feministischen Arbeiten von den 1970er Jahren bis heute, zünden ein formales Feuerwerk, das untrennbar verbunden ist mit der eigenen Haltung, dem politischen Ringen um feministische Strukturen. Ob Cover von Frauenzeitschriften, Plakate, Flyer, Aufrufe für Frauenwochen, Demonstrationen gegen Sexismus oder den Paragraphen 218, eigenes Anliegen und künstlerischer Ausdruck treiben einander produktiv an. Das gipfelt in noch druckfeuchten Plakaten aus dem Iran. Und so verursacht die Ausstellung trotz der deprimierenden Zahlen ein permanentes Glücksgefühl. Denn im Museum für Kunst und Gewerbe geht es, erstmals in der deutschen Museumsgeschichte, um die radikale Neuausrichtung einer der bedeutendsten Plakat- und Grafiksammlungen des Landes.
Das ist eines meiner Anliegen, dass ich sage, ich möchte, dass Hamburg ein Zentrum ist für feministisches Grafikdesign und ich möchte, dass es bekannt ist und ich hoffe einfach, dass diese Ausstellung auch dazu beiträgt, dass Menschen wissen, wir sind explizit an Arbeiten von Gestalterinnen interessiert.
Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe besitzt das Gesamtwerk der feministischen Künstlerinnengruppe Guerilla Girls und scheint, wie wir gehört haben, auf dem besten Weg zu sein, sich als Ausstellungsort zu etablieren, der für Grafikerinnen die erste Wahl ist. Gregor Sander ist nun am Zug. Er hat die Feuilletons vom Freitag gelesen.
Es ist eine Illusion, dass Russland nicht besiegt werden kann. Mit diesen Worten ist ein Interview des ukrainischen PEN-Vorsitzenden Volodymyr Jermolenko in der Süddeutschen Zeitung überschrieben. Er widerspricht damit dem Hauptargument der deutschen Intellektuellen von Wagenknecht bis Habermas, die in den letzten Tagen ihre Vorstellungen zur Beendigung des Krieges dargelegt haben. Russland, so Jermolenko, hat zahlreiche Kriege verloren, vor allem auf dem eigenen Territorium. Und alle Niederlagen im Krimkrieg, im Russisch-Japanischen Krieg, in Afghanistan haben letztlich zu Reformen geführt, zu kleinen Schritten der Liberalisierung, der Demokratisierung. Der Sieg über Russland wäre vermutlich also auch gut für Russland selbst. Mit dieser Hoffnung stellt er ein zweites Argument auf deutscher Seite in Frage, nämlich, dass Russland nicht zu reformieren sei und auch ein Sturz Putins keinerlei Veränderungen bringen würde. Stattdessen warnt er eindringlich davor, die Ukraine fallen zu lassen. Wenn Menschen im Westen Angst vor dem Dritten Weltkrieg haben, muss die Ukraine umso mehr unterstützt werden. Denn für Russland, das ist ja längst klar, ist dies ein Krieg gegen den Westen, gegen die USA. Wenn Russland die Ukraine besiegt, wird das daheim als Sieg über den Westen verkauft, über amerikanische Flugabwehrraketen, über deutsche Panzer. Und dann wird die Propaganda sagen, nichts hält uns vom nächsten Krieg ab. Die NATO könnte im Baltikum, in Polen herausgefordert werden. Und so lautet das Fazit des PEN-Ukraine-Vorsitzenden Jermolenko in der SZ: Wir müssen vorbereitet sein auf ein Jahrhundert, in dem der Westen in der Defensive ist. Während sich in der Hauptstadt der Vorhang für das internationale Programm der Berlinale hebt, machen sich die Feuilletons Sorgen um den deutschen Film. Etwa Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der deutsche Film existiert zwar noch, man findet ihn aber nicht mehr. Nicht in den Kinos jedenfalls, nicht in den Gesprächen und wenn nicht gerade Berlinale ist, auch nicht auf den großen Festivals. Nicht in Venedig oder Cannes, wo seit 2017, seit Fatih Akins aus dem Nichts, kein deutscher Film mehr im Wettbewerb lief. Claudia Roth hat nun eine Reform der Filmförderung des Bundes angekündigt, die gemeinsam mit der der Bundesländer bei stattlichen 600 Millionen Euro bleiben soll. Doch die Berichterstattung darüber zeigt, wie groß der Zweifel am Erfolg dieser Reform ist. Hans-Georg Rodeck lästert in der Tageszeitung Die Welt: Die kulturelle Förderung soll in der Filmförderungsanstalt FFA konzentriert werden, die noch einen neuen Namen sucht. Als Scherze sind Rotagentur und PFA für Preußische Filmanstalt im Umlauf. Dort wird es weiter verschiedene Programme und Jurys geben, die aber in Abstimmung und erheblich schneller arbeiten sollen. Selbst wenn das gelänge, wären die Kreativen also weiterhin hauptsächlich mit dem Schreiben von Anträgen beschäftigt und vom Urteil ständig wechselnder Jurys abhängig, die Geld verteilen, das ihnen nicht gehört. Claudius Seidel führt das in der FAZ zu einer radikalen Forderung. Weniger Förderung, mehr Netflix, mehr Kommerz, mehr Wettbewerb. Am Ende bringen solche Verhältnisse auch wieder radikal billige, böse Filme in der Tradition von Schlingensief und Achternbusch hervor. Im Berliner Tagesspiegel scheint ihm Robert Ide beizupflichten, der dort fragt: Warum rennt man noch ins Kino, wenn man sich rund um die Uhr Hausmeisterserien bei Netflix reinziehen kann? Aber dann hat Ide doch noch eine Antwort parat, von der wir uns gerne trösten lassen und die hoffentlich nicht nur während der Berlinale gilt. Weil wir nach der Pandemie alle wieder rausschippern müssen. Das Schöne an der Berlinale ist, die Welt gastiert im Heimathafen Berlin. Am roten Teppich glitzerte zum Auftakt eine Diskokugel. Das Leben hat uns nicht vergessen.
So ist es. Gregor Sander hat dieses Zitat und andere in den Kulturseiten vom 17. Februar gefunden. Mit einem Song des Südafrikaners Jeremy Loops geht Fazit zu Ende. Kommen Sie gut durch die Nacht.